Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Hier sind Magdalena
und Ben.
Heute erzählen wir euch von der GVE-Sitzung, was wir da so Wichtiges besprochen haben und wie die Abstimmungen ausgegangen sind. Der erste Punkt
war ein neuer Punkt, der kam noch kurzfristig auf die Tagesordnung, für eine Fläche zur Unterbringung von Geflüchteten. Und zwar ist es so, dass das ist ein bisschen komplizierter, aber ganz kurz gefasst, für Menschen, die sich auf Asyl bewerben und Menschen, die anerkanntes Asyl haben, also anerkannte Geflüchtete, sind unterschiedliche Stellen zuständig, nämlich Kreis und Kommune. Und der Landkreis, der braucht Flächen im Kreisgebiet für
die neu angekommenen,
Flüchtlinge,
die Asylbewerber.
Ja. Für die Anerkannten ist nämlich die Gemeinde zuständig.
Und aktuell ist es so, dass in dem ehemaligen Hotel in Trautheim noch viele geflüchtete Menschen leben, Familien leben, die schon längst anerkannt sind und die eigentlich normale Wohnungen suchen. Aber da das mit dem Wohnungsmarkt sehr schwierig ist, besetzen die da sozusagen noch den Platz. Und wir brauchen aber, weil neue Flüchtlinge erwartet werden, die dann auch wieder sozusagen vom Kreis irgendwo untergebracht werden müssen, brauchen wir da eine Fläche, wo wahrscheinlich dann Container errichtet werden.
Genau, und für diese Fläche hat der Gemeindevorstand mal gesucht im ganzen Gemeindegebiet, was man da so vorschlagen könnte, und sich ergeben hat dann im Hauptausschuss, da haben wir darüber diskutiert, eine Fläche in Traisa, das ist aber in der Nähe des Sportplatzes, da war früher mal ein Geflügelzucht-Vereins-Stallungen, also da waren Hühnerställe, genau, und die sind jetzt aber marode und nicht mehr zu betreten.
Ich glaube, teilweise war dann auch Lagerfläche für verschiedene Vereine dort.
Genau.
Und das geplant wird jetzt wohl geräumt oder ist schon geräumt.
Ja, weil auch nicht nur deshalb, sondern auch, weil es eben feucht ist. Also die Vereine können dann auch nichts mehr lagern. Genau, und diese alten Stallungen, das alles, also Bruch, das wird abgerissen und dann ist dort eine freie Fläche. Und die wird dem Kreis gemeldet. Und wenn er Bedarf hat, dann könnte er dort zur Not eine Containerunterkunft aufstellen.
Genau. Und das bringt uns auch zu einem späteren Tagesordnungspunkt, der auch besprochen wurde, und zwar Top 12. Da geht es darum, dass die Gemeinde jetzt noch verstärkt eben dabei unterstützen muss, die anerkannten Geflüchteten auch in reguläre Wohnungen unterzubringen. Und da ist die Idee, dass die Gemeinde selber dann Mieterin ist und auch, ja genau, die Miete bezahlt, die Kaution bezahlt und so weiter und sich über ganz viel Papierkram kümmert und dann Untermietverträge sozusagen macht mit den anerkannten Flüchtlingen. Und da werden jetzt ganz aktiv gerade Wohnungen gesucht, Menschen, die vielleicht doch noch irgendwie eine Einliegerwohnung haben oder was Leerstehendes haben und es bisher nicht vermietet haben, sollten noch mal irgendwie in sich gehen.
Ist ein guter Deal. Die Gemeinde ist eine gute Mieterin. Zuverlässige Zahlung auf jeden Fall.
Genau. Ja. Gut, dann kommen wir zu Top 15. Wir springen jetzt hier ein bisschen, aber es passt inhaltlich ganz gut dazu. Und zwar ein Antrag der Linken, dass wir einen Mietspiegel vorbereiten, also die Erstellung eines Mietspiegels vorbereiten. Mietspiegel bedeutet, dass wirklich relativ wissenschaftlich oder irgendwie statistisch fundiert herausgefunden wird, wie viel kosten was für Wohnungen bei uns in Mühltal. Also die Mietwohnungen oder Miethäuser wird es auch gehen, aber im Prinzip ja, sind es dann hauptsächlich die Mietwohnungen. Und es geht nämlich sehr weit auseinander, die Vorstellungen, die die Menschen vom Mühltaler Wohnungsmarkt haben, wo sich alle darüber einig sind, ist, dass es viel zu wenige Wohnungen gibt für den Bedarf, okay. Aber manche berichten eben auch wirklich von Wuchermieten für richtig schlechte Wohnungen, weil die Vermieter ja auch ein bisschen wissen, dass die Leute nicht viel Auswahl haben. Andere sagen, ach nee, die Leute wohnen doch schon seit Ewigkeiten und die Vermieter, denen ist es nicht ganz so wichtig und die erhöhen dann die Miete nicht und so. Und was auch Herr Breyer berichtet hatte, der immer viel Wohnungen auch für Geflüchtete sucht, ist, dass das Geld, was das Jobcenter bezahlt, auch nicht so unbedingt immer zu dem passt, was hier gebraucht wird.
Ja, genau. Und entsprechend, also dieser Antrag war nicht ganz einstimmig in der Gemeindevertretung, weil es eben auch viele gibt, die meinen, das wäre erstens überflüssig, zweitens zu viel Bürokratie und drittens gäbe es ja dann auch Mieter, die dann erst ihre Miete anheben, wenn sie wissen, wie viel die anderen alle nehmen. dem kann ich nicht ganz folgen. Ob es überflüssig ist, da bin ich persönlich noch nicht ganz entschieden. Aber deswegen haben wir auch nicht sozusagen die Einführung des Mietspiegels beschlossen, sondern der Antrag sagt, es soll vorbereitet werden, was müsste man tun und mit nach welchem Konzept könnte man einen einführen. Also Angebote anholen, wer kann den erstellen, wie viel kostet das und eben auch zu gucken, ist das sinnvoll. Und dann die Entscheidung, ob der tatsächlich eingeführt wird, der Mietspiegel in Mühltal, das kommt später, das kommt dann anders. Also das ist heute noch nicht entschieden oder heute, letzte Woche nicht entschieden worden.
Ja, ja. Genau. Aber ich finde es auch sehr schön, dass die Soko Links sich hier da vorarbeiten und diese Vorbereitungen machen und das Thema reinbringen. Das ist gar nicht so einfach bei uns in der Gemeindevertretung. Aber bis jetzt haben sie es so mit kleinen Schritten irgendwie gemacht und mit knapper Mehrheit wurde es angenommen und das finde ich sehr schön. Top 27 haben wir jetzt hier als nächstes auf unserer Liste im Podcast. Es war ein Eilantrag, kam also nachträglich nochmal auf die Tagesordnung und kam auch relativ am Anfang der Sitzung dran, auch wenn er jetzt hier Top 27 heißt. Da geht's um Kita Dornberg, die Vergabe. Wie ihr euch vielleicht erinnert, war das ein sehr großer, eine Unsicherheit und ein großer Streit und hin und her, das Vergabeverfahren. Vor einigen Jahren oder irgendwie, wo das Ganze im Beginn war, war es so gedacht, dass es ein sozusagen Nachfolger auch ein bisschen ist für die Kita Arche und Stiftstraße, Farbenfroh und Arche. Mhm. Und dann hieß es aber irgendwann, nein, die muss europaweit ausgeschrieben werden. Dann wurde es europaweit ausgeschrieben. Es gab auch einige Bewerber und die Diakonie, die sozusagen ein bisschen designierte Trägerin sein sollte für das Projekt, war, wie man, glaube ich, gerüchteweise zumindest gehört hat, nicht die Gewinnerin von dem Vergabeverfahren.
Ja, beziehungsweise das Vergabeverfahren wurde gar nicht. Also das
oder es kam nicht bis zum Abschluss.
Sie hatte sich jedenfalls auch beworben und sie war nicht die Einzige und es gab noch keine Entscheidung.
Ja, irgendwie so. Es gab auf jeden Fall keine Entscheidung. Nee, das stimmt schon. Und bevor das abgeschlossen werden konnte, hat die Diakonie dann geklagt und gesagt, das Vergabeverfahren hätte gar nicht stattfinden sollen, sondern es hätte irgendwie frei vergeben werden müssen. Also, dass man verhandelt mit dem Träger und dann zu einer Einigung kommt oder nicht. Und dann sagte die Gemeinde nein und die NRD doch. Und dann ging es über zwei Instanzen und die haben beide wohl eher gesagt, nein, Vergabeverfahren, europaweite Ausschreibung und so weiter ist nicht die richtige Methode hier. Die haben zwar nicht so genau gesagt, was man stattdessen hätte machen sollen, aber zumindest das nicht.
Die Komplikation war nämlich, das Ganze war noch, also diese Instanzen, das war noch kein Urteil, sondern das war ein Beschluss, also sozusagen vorläufig. Und in dem Beschluss sagten sie aber, nee, das mit der Ausschreibung, das lasst ihr lieber mal. Mhm. Und ein Gericht hat halt eben nicht die Aufgabe der Gemeinde zu sagen, was es tun soll, sondern die haben nur gesagt, das lasst ihr mal. Mhm. Und dann stand natürlich für uns auf dem Spiel, die Kita rechtzeitig eröffnen zu können, weil eben das Vergeben nach dem Verfahren, was die Gemeinde begonnen hatte, wurde verboten. Und dann hat jetzt der Gemeindevorstand ein Beschluss in die Gemeindevertretung eingebracht, der lautete, es sollen Verhandlungen mit der NRD geführt werden mit dem Ziel, eine freie Vergabe der Kita, der Betreibung, der Betreiberschaft für die Kita, die dort gebaut wurde, an Diakonie, diesen auszuhandeln im Vertrag. Und das sollte jetzt begonnen werden, möglichst schnell fertig werden. Und dann wird der abschließende Vertrag der Gemeindevertretung vorgelegt und dann kann die Kita betrieben werden. So. Genau, das ist das Verfahren, was wir, also sozusagen die Diakonie ursprünglich schon im Sinn hatte, von dem die Gemeinde aber meinte, das sei nicht rechtskonform, weshalb das Ganze losging. Also so machen wir es jetzt doch, nach diesem ganzen rechtlichen Hin und Her. Ja. Das Problem dabei ist, dass man das darf, ist so hessenweit so ein bisschen Neuland. Also niemand will sich so richtig äußern dazu und sagen, ja, so geht's auf jeden Fall. Mhm. Also zum Beispiel gibt's ja den Hessischen Städte- und Gemeindebund, der Gemeinden berät in rechtlichen Fragen, die sagen, da wissen wir nichts zu. Dann gibt es irgendwie so eine Vergabestelle, die sagen auch, naja, das haben wir alles noch nie gemacht. Und also dann gibt es ein paar Anwälte, die einen sagen so, die anderen sagen so, aber niemand kann sich gesichert darauf verlassen, dass dieses Verfahren rechtlich zulässig ist, weil das halt noch nie passiert ist.
Ja, und dann gibt es manche Menschen, die sich gerne mit gerichtlichen Auseinandersetzungen beschäftigen und Klarheit schaffen möchten. Und dann heißt es immer Grundsatzurteil und noch weiter Klagen und sonst was. Und ich gehöre nicht zu diesen Menschen. Ich mag immer lieber etwas pragmatische Lösungen, wo man sich mal irgendwie ja zusammen an den Tisch setzt und eine Einigung findet. Ich hoffe, das wird dann auch passieren. Was mich ein bisschen überrascht hat, ist, dass in dem Antrag, der von der Verwaltung kam, direkt drin stand, die Gemeindeverwaltung soll mit der NRD Verhandlungen aufnehmen und nicht einfach nur soll mit irgendeinem Träger Verhandlungen aufnehmen, weil theoretisch gibt es ja noch die anderen, die auch an dem Vergabeverfahren teilgenommen haben. Sollte man mit denen nicht auch verhandeln? Würde das alles zu lange dauern? Man weiß es nicht. Und wir als Mitglieder der Gemeindevertretung sind auch da nicht immer so hundertprozentig informiert, weil da doch ganz viel dann eben nur verwaltungsintern stattfindet und gerade zu Vergabesachen eben, also nicht nur nicht öffentlich, sondern auch, also die Gemeindevertretung schon ein zu großer Rahmen ist. Von daher ist einiges von dem, was wir wissen, auch nicht so hundertprozentig gesichert.
Und also darin besteht auch das Risiko, nämlich, dass dann potenziell am Ende von so einem Vertrag jemand anders klagt, hey, ich hätte ja aber das auch frei vergeben können. Ja. Und was dann passiert, ist eben unklar. Und deswegen haben jetzt viele Fraktionen, wenige Fraktionen, nämlich Fuchs und Soko Links, aber viele Anträge eingebracht, um dieses Risiko vermeintlich zu minimieren. Da waren verschiedene Vorschläge. Der eine Vorschlag war, wir machen das nur für 3 Jahre, dann ist die Gesamtvolumen kleiner. Der andere Vorschlag war, wir schreiben es vorher im Echo aus. Also wir sagen im Echo, übrigens, wir werden jetzt gleich verhandeln mit der Diakonie. Die Idee ist, wenn es jeder weiß, dann kann niemand sagen, ja, ich habe davon nichts gewusst, das ist unfair. Sondern so, und diese Anträge, die wurden alle abgelehnt. Zum Beispiel bei der Sache mit dem Echo, dieser Beschluss, den wir jetzt gefasst haben, der ist öffentlich. Also jeder kann ihn sehen. Also ich finde sowieso, man kann da nicht behaupten, ich habe davon nichts gewusst.
Ja.
Also die wurden alle abgelehnt. Aber dann gab es noch einen ganz findigen Beschluss, der lautete, die Verhandlungen sollen gesichert rechtskonform ablaufen.
Ja.
Das war natürlich irgendwie witzig, weil natürlich alles, was die Verwaltung macht, rechtskonform ablaufen muss. Und deswegen hatten in so einer Ad-Hoc-Aktion bei der Abstimmung alle spontan die Hand gehoben.
Ja, das war so ein Gelächter. Aber wie soll man dagegen stimmen, ja? Soll man jetzt sagen, nein, die sollen sich bitte nicht rechtskonform verhalten? Und das, dann wurde das zugestimmt und auch gab auch gar keine weitere Diskussion dazu. Wir hatten den Eindruck, das ist aber eher lächerlich. Am nächsten Tag aber in der Folgesitzung der GVE hatte unser Herr Bürgermeister damit aber wohl irgendwie, der war da nicht einverstanden, weil er hat gesagt, alles, was er jetzt gemacht hat, hat er gedacht, es wäre rechtskonform, war es aber dann doch nicht. Es will keiner ein gescheites Urteil sprechen. Er meint, es ist irgendwo eine Grauzone oder ein rechtsfreier Raum. Wie soll er sich da gesichert rechtskonform verhalten? Also wenn, dann müsste man alles, jeden einzelnen Schritt nochmal irgendwie extra, was auch immer, prüfen lassen oder so. Und das würde alles ewig dauern. Und deswegen hat er da gebeten, dass wir das zurücknehmen. War dann auch wieder nicht so einfach in der Diskussion, ob man jetzt am Folgetag den Beschluss vom Vortag wieder zurücknimmt, hin und her. Und es wurde dann ergänzt nach einer Diskussion durch einen Halbsatz. Wie war genau die Formulierung?
Ich glaube, an diesen Beschluss gesichert rechtskonform wurde hinten angehängt, soweit bekannt.
Soweit möglich und soweit bekannt, irgendwie sowas. Genau. Um das ein bisschen abzumildern. Ja, also es war inhaltlich nicht wirklich relevant, aber da ging es dann nochmal um die, ich weiß auch nicht, ums Symbolische, um die Form.
Genau. Die Fraktion Fuchs, die den anstellte, hat sich fürchterlich aufgeregt. Ja. Aber am Ende gab es eine Mehrheit für diese beiden Beschlüsse und für die Verhandlungen. Und wenn es gut läuft, werden die jetzt geführt und nächstes Jahr gibt es eine Sondersitzung und dann kann die Kita doch noch aufmachen.
Ja.
Vielleicht im Februar, weiß man nicht. Aber zumindest wird die nicht monatelang leer stehen, obwohl sie fertig gebaut ist.
Genau, das ist jetzt erstmal das Wichtigste, dass es da weitergeht. Und wenn die NRD sich da einigt mit der Gemeinde, dann ist es, glaube ich, auch für die Kinder und die Eltern der einfachste Übergang, weil man schon die bestehenden Verträge hat, die bestehenden Beziehungen zu den Erzieherinnen, zu den Kindern in der Gruppe und so weiter. Also in der Hinsicht wäre das auf jeden Fall zu begrüßen. Der nächste Punkt, den wir hier besprechen werden, ist der Top 9. Und zwar geht es da um die Feuerwehr Niederbeerbach. Da haben sich die geplanten Kosten, veranschlagten Kosten enorm gesteigert. Das hatte sich schon mal erhöht. Aktuell hatten wir für den Haushalt 2023 4 Millionen Euro dafür eingeplant, was eigentlich auch schon viel ist. Und es wurde aber dieses Jahr auch noch nicht wirklich was gebaut dort. Und jetzt gab es im November eine aktualisierte Kostenberechnung von den Planern. Und jetzt sind wir bei 7,4 Millionen Euro. Und da haben wir erstmal alle geschrien. Sag mal, warum? Und es gab auch eine Auflistung der verschiedenen Gründe, warum es jetzt teurer geworden ist. Ein bisschen waren allgemein gestiegene Kosten für Material, Energie, Lohnkosten. Aber die Hauptschwierigkeit ist wahrscheinlich, dass es verlegt wurde, ein Stückchen weiter von der Straße weg, Richtung Bach. Und das bringt dann Probleme im Untergrund mit sich, dass dann mehr irgendwie befestigt oder aufgeschüttet werden müsste. Beziehungsweise sie haben dann nicht so viel Aufschüttung eingeplant, sondern da irgendwie eine andere Konstruktion. Aber jedenfalls gab es da neue Anforderungen und auch die Zuwegung von der Straße aus war schwierig. Und da gab es wohl eben Abstimmungen mit Hessen Mobil, die gesagt haben, ja, da muss ja dann ein Radweg hin. Und grundsätzlich ist ja schön, dass da ein Radweg hinkommt. Ich selber fahre die Strecke ja öfter. Und wir hatten eigentlich schon vor, bestimmt wieder 2 Jahre her, da fing das schon an, dass Hessen Mobil gesagt hat, nee, wir brauchen da Platz für einen Radweg, falls der da hinkommt. Wir könnten den zwar auch auf die andere Seite legen oder auf diese, aber ihr solltet jetzt nicht noch schnell eine Feuerwehr hinbauen, weil da könnten wir mal einen Radweg brauchen. Und dann haben wir in Niederwerbach, alle Radfahrer haben sich gefreut, juhu, ein Radweg, und haben die IG Radwege gegründet und haben uns das genauer angeguckt. Und auch heiß debattiert wurde immer die Frage, wenn wir da einen Radweg mal kriegen, von Niederberbach zum Kühlengrund, der sehr, sehr gut wäre, auf welcher Seite wäre der dann eigentlich am sinnvollsten? Und je weiter man zum Kühlengrund kommt, eigentlich, wenn man von Niederberbach runterfährt, von der rechten Seite immer schwieriger wird, ist es wahrscheinlich gescheiter am Ende, den auf die andere Seite, also auf die linke Seite zu packen. Und dann kommt er sich auch nicht mit der Feuerwehr in die Quere. Und dann haben, als wir das als IG Radwege gesagt haben, haben wir gesagt, naja, ist doch eh zu teuer und das macht doch keiner und Hessenmobil hat Besseres zu tun. Aber wenn ich mir jetzt angucke, dass wir 3 Millionen mehr Euro einplanen, dafür, dass man dann da ein Stückchen Radweg auf die falsche Seite sozusagen legen kann, könnte man auch lieber diese 3 Millionen Euro oder vielleicht reicht auch eine davon hernehmen und auf die andere Seite einen schönen Radweg bauen, weil dann würde locker reichen das Geld. oder wie, ich glaube, Herzwig da war es gesagt hatte, man, für das Geld kann man im Prinzip auch die Straße verlegen. So teuer ist das auch wieder nicht. das Problem ist bei der Feuerwehr, dass die ein neues Gebäude bekommen, ist wirklich überfällig. Die haben jetzt ein relativ kleines Gebäude, wo quasi das kleinstmögliche Fahrzeug, was heutzutage noch so erlaubt ist, reinpasst. Und wenn das mal in der Werkstatt ist, dann kriegen die ein Leihfahrzeug. Und es gibt nur noch eins, was irgendwie bei dem, keine Ahnung, Leihfahrzeuge-Pool irgendwo existiert, was da auch reinpasst. Wenn das dann auch mal irgendwann kaputt ist, dann, keine Ahnung, dann steht es im Regen oder so. Das geht ja auch nicht. Und es ist seit vielen Jahren bekannt und es muss wirklich jetzt mal was passieren. Und auch deswegen wurde dann nach einer heißen Diskussion in der GVE gesagt, wir können das jetzt eigentlich nicht noch weiter verzögern. Und wir werden die Kosten in den Haushalt einstellen. Ich hoffe, dass da trotzdem noch weiter die Leute überlegen, wie man die Kosten reduzieren kann oder was es für alternative Möglichkeiten gibt, vielleicht mit der Verkehrsplanung. Aber es ist erstmal jetzt das Geld in den Haushalt eingestellt. Und das ist auf jeden Fall ein Riesenbatzen. Ich bin sehr gespannt auf unseren Haushaltsentwurf.
Ja, ich auch. Der wird wahrscheinlich wieder nicht pünktlich kommen, aber wir sind sehr gespannt. Kommen wir zu Top 2. Der wurde nicht an zweiter Stelle behandelt, aber er hatte mal die Nummer 2. Und da ging es um den Sportplatz Treiser. Der wird nämlich auch teurer. Ja. Das passt auch gut zum Haushalt. und zwar, weil der wurde vor Jahren geplant. Es war damals noch für 1 Million Euro. Und bei dieser Planung ursprünglich, so sagt es der SV Treiser, ich muss mich mal konzentrieren, dass ich da nichts Falsches sage, aber so ist richtig, da wurde er nicht richtig mit bedacht bei dieser Planung und dann wurde das Ganze teurer und dann wurde die Planung sowieso nochmal angeguckt und dann auch mit dem SV und daraus ergaben sich dann mehrere Varianten. Ja. Also dann hatten sich die Gemeinde, die TGT und die SV und die Planer, der SV Dreiser haben die Planer zusammengesetzt und 5 Varianten erarbeitet.
Mhm. Oder 4 und dann kam vom Gemeindevorstand noch die Variante 5.
Ja. Genau. Und zwar in verschiedenen Abstufungen, was man da alles sanieren könnte. Und zwar ging das von, wir machen das alles so wie bisher, aber es ist halt leider viel teurer geworden, nämlich von 1 Million auf 1.880.000 Euro, was auch schon eine stolze Preissteigerung ist. Dann gab es die reduzierte Planungsvariante. Da wurden so ein paar Sachen noch gekürzt im Vergleich zum letzten. So endete trotzdem noch bei 1,7 Millionen. Und dann gab es eben die von den Vereinen präferierten Varianten, nämlich zu den bisher geplanten Aufwendungen noch weitere dazuzubauen. Nach dem Motto, ja, wenn wir da schon mal dran sind.
Wenn da schon mal Baustelle ist, dann
gleich richtig. Dann gleich richtig. Und dann kamen zum Beispiel, also aktuell sind da so Sachen wie das aktuelle Volleyballfeld ist nicht normgerecht. Hm. Und für einen Planer, der Sportstätten plant, ist das natürlich ein No-Go. Kannst du nicht auf einem nicht normgerechten Volleyballfeld spielen. Das ist auch total gefährlich, wenn da nicht mindestens, da gibt es so Mindestmaße, wie viel Sand neben dem Spielfeld sein muss, damit man, wenn man daneben vorbeispringt, im Sand landet. Das hält dieses Sportfeld nicht ein. Also sowas wurde dann neu geplant. Und dann eine neue Kugelstoßanlage, eine neue Sperrwurfanlage. Überhaupt, ne, das ist, insgesamt geht es ja um die Tatanbahn.
Ja, das ist ja das Kernstück eigentlich.
Das ist Kernstück.
Tatanbahn. Also, dass man die Aschebahn, wo man läuft, dann ersetzt durch eine Tatanbahn, das heißt eine Bahn mit Kunststoffbelag.
Und der Rasen wird natürlich auch neu gemacht. Der wird zu einem Kunstrasen.
Genau, natürlich heißt, aber das kam ja auch erst später so ein bisschen die Info, dass die der Rasen, sozusagen also der Fußballspielfeld in der Mitte sozusagen der Tatanbahn dann der zukünftigen, der zwar jetzt sehr schön aussieht, aber die Entwässerung wohl nicht gut funktioniert und der oft bei Regen dann schnell unter Wasser steht und der außerdem keine Flutlichtanlage hat. Genau. Die könnte man ja dann auch noch mit einbauen.
Die Flutlichtanlage. Flutlichtanlage
auch und den Rasen komplett abrasieren, Untergrund neu aufbauen, wieder einsehen und das kostet dann.
Und nochmal 450.000 kostet der Rasen.
Obendrauf
auf die Zahlen, die ich gerade gesagt habe. Ja. Aber bevor wir uns verlieren in den Zahlen, vielleicht sozusagen kurz, wie es ablief. Es gab nämlich, deswegen sagte ich eben natürlich, es gab niemanden, der den Rasen nicht sanieren wollte.
Ja.
Es gab aber Leute, dazu gehörten wir haben den Antrag gestellt, wir machen das nicht mit den ganzen zusätzlichen Optionen, die lassen wir weg. Wir machen die günstigste Variante, also die noch, die ich ihm vorgelesen habe, die Variante 2, und machen aber die Flutlichtanlage dazu.
Ja,
also weil die scheint sehr sinnvoll, die Flutlichtanlage, aber diese ganzen Add-ons, da finden nicht, dass die schlecht sind, das sind auch, also sozusagen, das ist auch wichtig, damit kann man gut Sport treiben, aber die sind eben sehr teuer. Es geht alles nur an eine Sportstätte Mühltals und wir haben ja gerade gehört, was im Haushalt noch alles auf uns zukommt. Wir können uns sozusagen die größte Variante, so finden wir, nicht leisten. Also es ist immer eine Prioritätenfrage, aber an der Stelle setzen wir die Priorität nicht so hoch.
Ja, also wir wollten eine mittlere Variante, wo man schon noch die Fördergelder bekommt, die ja schon bewilligt sind. Was bei der allerbilligsten Variante nicht der Fall gewesen wäre, aber nicht zu viel Extras on top.
Genau. Man kann vielleicht noch kurz sagen, überhaupt die Gemeinde ist da im Spiel, weil dieser Platz der Gemeinde gehört. Also bei manchen Sportstätten ist es so, dass sie den Verein gehören. Dieser Platz gehört der Gemeinde. Und deswegen wäre sozusagen die Sanierung der Aschebahn auch im Bestand, wäre Gemeindeaufgabe.
Mhm.
Und dann kam es zur Abstimmung und unser Änderungsantrag hatte keine Mehrheit.
Die Änderungsanträge war auf alle Optionen noch die Flutlichtanlage dazu zu packen.
Genau.
Damit man die auf jeden Fall drin hat.
Ja, das hatte keine Mehrheit, weil es eben sozusagen eine gedachte Mehrheit bis dahin noch gab für die teuerste Variante.
Wahrscheinlich, ja.
Und dann hat der, wie sich das gehört, der Vorsitzende über die weitestgehende Variante abgestimmt, also über die teuerste. Und zwar namentlich, da musste jeder mal sich bekennen. Und dann gab es 20 Fürstimmen für die teuerste Variante. Das heißt, alles wird saniert, alle Sportstätten werden normgerecht umgebaut und das kostet dann insgesamt 2,275 Millionen plus 450.000.
Ja,
also
bei rund, knapp 3 Millionen sind wir dann. Ja.
Ja, wenn je nachdem Steigerung, wer weiß, 3 Millionen rund für die Tatanbahn und die neue Sanierung des Rasens.
Genau, das wird ein Leuchtturmprojekt, wie man so sagte, und der Sport in Dreiser wird glanzvoll werden. Genau, aber wir haben tatsächlich hauptsächlich dagegen gestimmt oder auch enthalten teilweise, weil wir eine der günstigeren Varianten eigentlich haben wollten. Aber nun gut, so ist es, ja.
Genau, das waren auch schon die wichtigsten Punkte. Es gab dann noch viele Formalien, Sachen mit dem Abfallverband neu geregelt. Vielleicht eine spannende Sache noch, die Wassergebühren, die steigen wieder zum nächsten Jahr und zwar konstant für die nächsten 3 Jahre. Also die werden jetzt angehoben und dann sind sie für 24, 25 und 26 gleich. Das hat verschiedene Gründe. Unter anderem müssen wir viele Wasserleitungen sanieren, aber auch es gibt einen neuen Hochbehälter, das wird alles umgelegt auf die Wasserkosten. Aber auch, es wurden in der Vergangenheit Rücklagen aufgebaut, dann abgebaut und jetzt sind sie zum Teil abgebaut. Dadurch können sie nicht mehr gebührensenkend einfließen. Bisschen kompliziert, aber unterm Strich steht eine Gebührenerhöhung. Ich habe gerade leider nicht auf der Zunge, um wie viel Cent, aber das wird...
Ich weiß jetzt auch gar nicht auswendig.
Wird veröffentlicht, kann man nachlesen. Ja. Genau, ist notwendig für unsere Wasserinfrastruktur.
Genau, generell ist es so, dass, das fand ich eigentlich ganz, ganz spannend auch bei der Recherche, dass das Grundwasser sozusagen einfach nur aus dem Boden zu holen, sozusagen praktisch nichts kostet. Das heißt, wir können auch nicht Gebühren extra dafür teurer machen, weil wir das Grundwasser schonen wollen oder so. Das heißt, alles, was das Wasser kostet und auch das Abwasser kostet, sind nur umgelegte Ausgaben. Das heißt, wenn die Gemeinde hergeht und Hochwasserbehälter baut und neue Brunnen bohrt und neue Trinkwasserleitungen legt und so weiter, das geht alles auf den Wasserpreis drauf. Aber nur, weil wir irgendwie wenig Grundwasser haben und die Leute Wasser sparen sollen, deswegen können wir es nicht teurer machen. Also nur die ganzen Baumaßnahmen und so weiter sind da drin. Genau, das vielleicht noch am Rande. Und ja, damit war es auch schon für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ah, noch PS. Vielleicht habt ihr euch gewundert, dass Linda heute nicht dabei ist, wo sie sonst doch immer den Podcast macht. Aber sie ist leider krank und hat Corona und das ansteckend und hat deswegen auch ganz viele Termine abgesagt. Und deswegen wollten wir ihr auch den Podcast, die Arbeit halt einmal abnehmen. Genau, und wünschen ihr auf jeden Fall gute Besserung.
Du bist auch noch von mir.